Es geht heute um Bilder, Bilder, die das Herz berühren. Wie ich da dazu gekommen bin, es war eigentlich nach Ostern oder über Ostern, da waren wir bei der, wie heißt es, Passionsgeschichte auf dem Schönblick, da wird es aufgeführt mit vielen, vielen Darstellern und es wird alles eben visualisiert, was da passiert. Dann habe ich selber mitgewirkt am Ostersonntagmorgen in Bolheim beim Gottesdienst. Da haben wir auch das gespielt, die Maria und den Jesus, auch als Bild. Dann, was habe ich noch über Ostern? Dann habe ich die Predigt gehört vom Papst auf dem Petersdom, auch ganz viele. Das ist auch ein eindrückliches Bild gewesen. Und so hat mich halt beschäftigt, dass eigentlich die Bilder mein Herz berühren, dass es viel mehr in mir ausmacht, wie das, was mein Verstand mir sagt. Also mit meinem Verstand, da kann ich nicht so richtig fassen, was eigentlich Gott bedeutet. Ich weiß schon, ich habe das schon x-mal gehört, Jesus ist gestorben am Kreuz. Und er ist für mich gestorben, für meine Sünden, das sind die Fakten. Und er hat den Tod besiegt und ist am dritten Tage wieder auferstanden. All diese Dinge, wir reden das auch und sagen das auch im Glaubensbekenntnis, gerade vorhin haben wir es wieder gesagt, wir haben vom Verstand her das alles wieder erklärt und wieder gesagt. Aber wenn ich ehrlich bin, dann ist es und bleibt es für mich ein Mysterium, heißt es. Mysterium heißt, es ist etwas Verborgene, der verborgene Heilsplan Gottes. Es ist verborgen, das ist letztlich nicht so richtig zum Greifen. Ich kann es nicht fassen und manchmal denke ich, das geht in meinen Kopf nicht rein. Ein Theologe, der Karl Rahner heißt der hat mal gesagt, Glauben heißt, die Unbegreiflichkeit Gottes ein Leben lang aushalten. Die Unbegreiflichkeit Gottes ein Leben lang aushalten. Und mir geht so, ich sehe da eben den Verstand und ich sehe das Herz. Und deshalb dieses Lied gerade eben unseren Augen verborgen, aber mit dem Herzen zu sehen. Unser Verstand kann nicht fassen, was wir im Glauben verstehen. Und die Bilder sind es eben, die mein Herz berühren. Und deshalb nochmal ein paar Bilder jetzt gerade auch von Ostern, die ich zeigen möchte und dazu nur ein paar Worte sagen. Bilder und Musik erreichen mich auf der Herzensebene. Das hat auch was mit Emotionen dann zu tun und mit Gefühlen. Und bei mir war es schon immer so, auch wo ich zum Glauben gekommen bin, da ging es um die Herzensebene. Da hat jemand, es war so eine klassische Evangelisation, wo jemand gepredigt hat über Jesus und in meinem Kopf, da habe ich das zerlegt und habe gedacht, ja, das ist eigentlich wie ein Märchen, das ist Quatsch, da stirbt einer und der steht wieder auf und der lebt wieder. Aber in meinem Herz hat so richtig, es war richtig heftig. Also und dann hat es mich richtig zu Tränen gerührt und dann bin ich einfach meinem Herzen gefolgt. Und das ist über 50 Jahre her. Und ich habe es nie bereut. Das war der richtige Weg, meinem Herzen zu folgen und die Zweifel, die der Verstand da kett hat, irgendwo dem unterzuordnen. Das war jetzt so eine Szene bei der Passionsgeschichte, die mich berührt hat. Die Maria Magdalena, die sieht am Ostermorgen einen Mann im Garten, denkt, das ist der Gärtner, und er sagt, hast du ihn weggetragen? Wo hast du ihn hingelegt? Und er schaut und sagt, Maria. Und sie antwortet, Rabuni. Das heißt, mein Meister. Das ist so eine kleine Szene, das sind nur zwei Worte. Und trotzdem ist für mich, es beschreibt so eine Herzensbeziehung zwischen Jesus und Maria. Maria, Rabuni. Eine andere Geschichte, die auch jeder kennt, Das sind die Jünger, die Emmaus-Jünger. Das sind zwei Männer aus dem erweiterten Kreis von Jesus vorher, also nicht die engeren Jünger. Und die sind unterwegs und reden, was da passiert ist. Und da kommt ein Mann dazu und sie erkennen ihn nicht, sie kennen ihn nicht und sie wundern sich, dass er nicht weiß, was da passiert ist. Aber er erklärt ihnen dann alles, vom Alten Testament her, alles, wie das war und warum das sein musste. Und dann steht da, er wollte weggehen und sie nötigten ihn zu bleiben. Und dann ist er geblieben und dann haben sie das Abendmahl miteinander gefeiert. Und vorher haben sie gesagt, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Der Tag hat sich geneigt. Er bleibt bei ihnen, sie essen. Er dankt, bricht das Brot und dann erkennen sie ihn. Da erkennen sie ihn. Und dann haben sie gesagt, brannte nicht unser Herz. Brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete und uns die Schrift öffnete. Im Herzen haben sie es gewusst und im Herzen haben sie es gemerkt. Sie haben ihn nicht erkannt. Erst und auch die Maria Magdalena hat ihn ja nicht erkannt, sondern das war die Stimme, wie er gesagt hat, Maria, die Stimme, die das Herz berührt hat. Noch eine Geschichte, auch nach Ostern, die Jünger, die sind sehr niedergeschlagen. 7 von ihnen, ließ man, gehen zurück zum See Genezareth und sagen, wir wollen wieder fischen gehen. Und sie gehen fischen und fangen nichts, überhaupt nichts. Und dann sind sie im Boot und dann steht da am Morgen, steht Jesus am Ufer und sagt, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und dann sagt er, sie sollen nochmal rausfahren und sie fangen so viele Fische, dass sie es nicht mal mehr schaffen, die rauszuziehen. Und der Petrus, der ruft, es ist der Herr, und der springt ins Wasser und schwimmt raus und ist eben so begeistert oder so berührt. Und dann gibt's diese Szene, die auch so beschrieben ist, dass Jesus am Feuer sitzt und die Fische, es heißt da, es sind Kohlen gelegt und Fische darauf und Brot. Und Jesus gibt ihnen von den Fischen und vom Brot. Und sie wussten, dass es der Herr war. Also auch das ist ein Bild, das mich tief berührt. Er sitzt am Feuer, Fische, Brot und sagt, habt ihr nichts zu essen? Und er gibt ihnen alles. Und dann in der Folge ist noch ein Bild, das auch nochmal noch tiefer geht. Der Petrus an dem Morgen begegnet ja Jesus zum ersten Mal, nachdem er zu feige war, sich zu ihm zu bekennen. Er hat vorher angegeben, Herr, ich werde immer an seiner Seite stehen. Und er hat dann erkennen müssen, ich bin zu feige zu sagen, ich gehöre zu Jesus. 3-mal ist er gefragt worden, du gehörst doch auch dazu. Nö, ich kenne den nicht, ich gehöre nicht dazu. Und jetzt begegnet er Jesus zum ersten Mal danach. Ja, ich weiß nicht genau, vielleicht vorher auch schon. Aber auf jeden Fall sagt Jesus nicht, hey, du hast eine große Klappe gehabt und was ist jetzt los? Sondern er fragt ihn, Petrus, hast du mich lieb? Und der Petrus sagt, ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und er fragt er nochmal, hast du mich lieb? Ja, Herr, du weißt es. Hast du mich lieb? Ja, du weißt es doch. Er sagt nicht, er wirft ihm nichts vor. Und da merke ich auch, wie oft ich selber Schuldgefühle habe, Jesus gegenüber, wie oft ich denke, das habe ich nicht recht gemacht oder auch ihn zu feige war, ihn zu bekennen, von ihm zu reden. Und da ist es für mich auch so ein wichtiges Bild, dass er mir das nicht vorhält, sondern ich komme zu ihm, ich sage schon, es tut mir leid und so, aber er macht mir keinen Vorwurf, sondern er fragt Wolfgang, hast du mich lieb? Und ich sage, Herr, du kennst mich, du weißt, dass ich dich lieb habe, auch wenn ich das nicht mache oder jenes nicht mache oder jenes verkehrt mache oder da. Du weißt, dass in meinem tiefsten Herzen ich dich unheimlich lieb habe. Ja, was ich sagen will, normalerweise folgt man dem Verstand als Menschen, aber wir sollten mehr dem Herzen folgen. Wir sollten Sachen mit dem Verstand prüfen, das ist klar, aber der Verstand sollte dem Herzen untergeordnet sein. Das ist nicht von mir, das stammt nicht von mir, das haben andere schon vor mir erkannt. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist der Verstand im Herzen untergeordnet. Also ich könnte ein paar Beispiele nennen. Ihr habt alle, oder viele haben ein Auto. Und wenn man ein Auto kauft, dann könnte man ja wirklich vom Verstand her was Vernünftiges, da würde vielleicht 70 PS reichen, aber da gibt es tatsächlich Leute, die haben Autos mit 400 PS oder die gesamte Ausstattung. Also ich habe mal ein SUV gekauft, also ein VW Tiguan hieß der, hat Allrad, habe ich jetzt nicht mehr, aber damals, da musste ich dann, das war vom Herzen, es war wirklich eine Herzensentscheidung, aber ich musste jetzt von meinem Verstand her das begründen und es war klar, da war nur Himmelszelt, wir haben 3 Anhänger gehabt, da musste man die Anhänger immer in der Gegend rumziehen und das konnte ich also begründen, warum ich ein SUV brauche. Und so ist bei vielen in andere Dinge ja auch, mit dem Urlaub oder mit dem Haus, mit der Ausstattung, die man hat. Wir tun eigentlich im Herzen Entscheidungen treffen. Außerdem wäre es schlimm, wenn es eben nicht so wäre, dann hätte ich zum Beispiel meine Frau gar nicht geheiratet, die da sitzt, die war, als wir uns verlobt haben, war sie 19, ich war 30, das war vom Verstand her, haben auch Leute gesagt, Leute, überlegt euch das gut und das ist, ich weiß nicht, ob das gut gehen kann. Jetzt sind wir 46 Jahre verheiratet. Aber das war Herzensentscheidung, absolute Herzensentscheidung, Verstand untergeordnet. Ja, ich könnte nur andere sagen, ihr wisst ja, dieser Traum vom Himmelszelt, das jetzt wieder aufgebaut wurde, das war eine Herzenssache. Es ist verrückt, damals zu dem Zeitpunkt ein Zirkuszelt zu kaufen, so ein Quatsch. Und jetzt, ja, der Thomas ist auch, wir haben so einen Kurs gemacht, gell? Da ging es um die Komfortzone, da hat die so einen Ring aufgebaut und hat gesagt, ihr müsst aus der Komfortzone raus, da muss ich einen Schritt rausgehen aus dem Gewohnten, ich muss meinem Herzen dann folgen. Ich sage, ja, das, bei vielen Leuten, ich denke, das ist auch ein Punkt beim Finanziellen, da schaltet sich der Verstand auch dauernd ein, wenn man was spenden soll oder wenn man was unterstützen soll, sagt das Herz, nee, das brauchst du vielleicht noch, da kommt eine schlechte Zeit, alles wird teurer und so. Und dann muss man, sein Herz sagt, nee, ja, gibt es oder ja, oder wenn du gibst, wirst gesegnet. Aber dann muss man eben diesen Schritt aus dieser gewohnten Zone heraus machen. Ja, das ist etwas, was eigentlich mit Glauben zu tun hat. Denn Glauben heißt ja für uns nicht für wahr halten, etwas für wahr halten. Das, dass es einen Schöpfer gibt, das halten 90% von, nur sagen wir mal 70% von den Leuten für wahr. Es gibt einen Schöpfer, irgendwo kommt alles her. Glauben heißt Vertrauen, also Vertrauen, sich hingeben an etwas, was man nicht sieht. An etwas hingeben, sich anvertrauen, anvertrauen, da muss man ein Stück weit sich loslassen. Ich muss einen Schritt gehen in etwas, wie in einer Ehe, da muss ich mir auch trauen. Ich muss mir trauen, das zu tun und dann vertraue ich mich einem anderen Menschen an. Und so ist es bei Jesus auch. Das ist ein ganz extremer Schritt, den viele, ich meine auch Christen, nicht gegangen sind. Die machen im Glauben das, was sie sehen und erklären können, aber diesen Herzensschritt, sich ganz anzuvertrauen. Und da kommen wir eben jetzt zu diesem Hirten. Deshalb, das Thema war, Bilder, die das Herz berühren. Aber das tolle Bild ist eben auch noch das vom guten Hirten. Ihr kennt das alle, diesen Psalm. Ich lese ihn nochmal vor. Ich weiß nicht, was ist jetzt da dieses Bild hier? Und dann, ja, jetzt kommt das Bild. Das ist eigentlich unheimlich kitschig. Aber ich habe es deshalb nur mal, weil das jeder kennt. Das gibt's in dieser und abgeänderter Form unzählige Mal. In jedem Heimatmuseum, in jedem, wenn man irgendwo, gibt so Dörfer aufgebaut, da war ich erst neulich, so ein Museumsdorf, da hängt so ein Bild an der Wand. Der gute Hirte einfach. Dieses Bild, da ist der Hirte und die Schafe. Und die Schafe, die sind ja eigentlich, manchmal sagt man dumm. Aber dieses Bild wird am häufigsten in der Bibel gebraucht, wenn es um etwas geht, dass man sich jemand anvertraut hat oder dass man jemand anvertraut ist. Und dieser Hirte, der sorgt für diese Schafe. Und David, der ja ein ganz starker Typ war, der ist so vertraut, dass er sich diesem Hirten Gott im Alten Testament, da ist ja Jesus noch gar nicht da, aber sich dem unterordnet und es so sieht, dass er ein Schaf ist und dass er einen Hirten braucht. Also ich lese es jetzt nochmal. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Eine Geschichte dazu. Ein bekannter Schauspieler war im Haus einer wohlhabenden Familie zu Gast. Im Laufe des Abends wurde er gebeten, etwas vorzutragen. Er bat um Vorschläge. Einer der anderen Gäste, ein älterer Pfarrer, wünschte sich den 23. Psalm. Der Schauspieler war zunächst etwas verlegen, doch dann willigte er ein unter der Bedingung, dass der ältere Herr ihn nach ihm wiederhole. Dann sprach er den Hirtenpsalm mit klarer Stimme und ausgezeichneter Betonung. Er erntete stürmischen Beifall. Nun war der Pfarrer an der Reihe. Auch er sprach den Psalm. Als er geendet hatte, war es ganz still im Raum. Niemand klatschte, aber mancher Anwesende war im Innersten bewegt. Da ergriff der Schauspieler noch einmal das Wort und sagte, ich darf wohl sagen, ich kenne den Psalm, Sie aber kennen den Hirten. Sagt er zu dem Pfarrer, der Schauspieler, ich kenne den Psalm, Sie aber kennen den Hirten. Ich möchte wirklich jemand sein, der vom Verstand her den Psalm kennt, aber der auch den Hirten kennt. Und man spricht da vom personalen Gott und vom transzendenten Gott. Ich will das jetzt nicht so kompliziert machen, aber ich möchte den personalen Gott, diese Beziehung haben zu diesem Hirten. Und ich möchte die Passionsgeschichte kennen im Kopf, aber ich möchte vor allem die persönliche Begegnung mit dem Hauptdarsteller von der Passionsgeschichte haben, kennen. Dieses Aussprecher, Rabuni, mein persönlicher Meister, mein persönlicher Herr, und dass mein Herz brennt, wenn ich mit ihm zusammen bin. Brennt nicht manchmal mein Herz, wenn ich heute die Worte lese, manchmal geht es vielleicht andere auch so, wenn sie in der Bibel was lesen, war er plötzlich so berührt, sagt, es spricht mich an. Also den Psalm kennen und den Hirten. Den Psalm und den Hirten am besten zusammengebracht ist es hier, wenn man nämlich mal feststellt, dass dieser Psalm und die Ich-Bin-Worte, dass die eigentlich total zusammenpassen. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus im Neuen Testament. Da steht, der Herr ist mein Hirte. Denn ich bin die Tür und sie werden Weide finden. Und da steht, er weidet mich auf einer grünen Aue, führet mich zum frischen Wasser. Ich bin der Weg. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße. Ich bin das Licht der Welt. Ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Ich bin das Brot des Lebens. Du bereitest vor mir einen Tisch, wo alles drauf ist. Ich bin der Weinstock. Du salbest mein Haupt mit Öl, schenkest mir voll ein. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Also Jesus ist dieser Hirte und in Jesus ist das alles zubereitet. Und deshalb möchte ich zum Schluss einfach nochmal das uns zusprechen. Und ihr könnt die Augen schließen und einfach euch das zusprechen lassen. Ich bin dein guter Hirte, sagt Jesus. Ich gebe mein Leben für dich. Dir soll nichts fehlen. Ich bin die Tür, und wenn du durch diese Tür gehst, bist du gerettet und auf einer guten Weide. Ich bin der Weg, die rechte Straße, auf der du gehen kannst, da wo deine Seele Frieden findet. Ich bin das Licht und der Trost, auch in finsteren und in schwierigen Zeiten. Ich bin das Brot, und du wirst nicht mehr hungern. Ich bin der Weinstock. Wenn du an mir bleibst, lebst du aus dem Vollen und bringst viel Frucht. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Auch über den Tod hinaus darfst du in meinem Haus bleiben. Amen.